Ein herzliches Grüß Gott und ein froher Weihnachtsgruß zur heutigen Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und ich darf Sie aus dem mittlerweile leicht angezuckerten, verschneiten, glitzernden Homeoffice-Studio im bayerischen Oberland begrüßen. An diesem Weihnachtstag, dem Hochfest der Geburt unseres Herrn, wird die Bibelstellenbetrachtung etwas anders ablaufen, als Sie von den gewöhnlichen Freitagen gewohnt sind. Wir gehen gedanklich noch einmal zurück zu den Textstellen der Heiligen Nacht, um dann den Spagat zu dem Evangelium des kommenden Sonntags über die heilige Familie hinzubekommen. Dazu haben wir den über alle Lande hinaus bekannten Exerzitienleiter Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld gewinnen können, der diese Weihnachtsbibelstellen des Lesejahres B für uns auslegen wird, um dann mit Ihnen telefonisch ins Gespräch zu kommen, was Sie berührt hat oder einfach welche Fragen in Ihnen hochgekommen sind. Notieren Sie sich schon deshalb einmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland, die 0049 89, dann wieder die 517 008 008. Pfarrer Meyer ist für viele Radio Horeb-Hörer kein Unbekannter. Seit vielen Jahren bereichert er unser Programm mit seinen Radioexerzitien, verschiedenen Sendeinhalten und legt Bibelstellen in seiner unnachahmlich lebendigen Art aus. Unser heutiger Referent wohnt und dient als geistlicher Begleiter im Franziskanerinnenkloster Maria Heimsuchung in Krefeld, bietet Exerzitien an und ist darüber hinaus in umliegenden Pfarrgemeindenleben tätig. Außerdem ist er, wenn es die aktuelle Ausgangsbeschränkungen zulassen, immer auf Achse und in Gottes Namen in der Welt unterwegs. Doch nun zu den Worten Gottes, die uns so wertvoll sind. In den heutigen hinführenden Bibelstellen geht es darum, dass in Jesu Geburt, der Menschwerdung Gottes, uns das wahre Licht aufgestrahlt ist. So heißt es auch im Tagesgebet: Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, Vers 1 bis 6, spricht der Prophet bereits hunderte Jahre vor Jesu Geburt von diesem Licht, dem Gesandten Gottes Sohn. Mit voller Inbrunst und Wortgewalt versucht der Apostel Paulus in der zweiten Lesung im Brief an Titus Kapitel 2, 11 bis 14, die Menschen darauf hinzuweisen, dass in Jesu Menschwerdung die Gnade Gottes uns erschienen ist, um alle Menschen zu retten. Letztendlich das Evangelium nach Lukas 2, 1 bis 14, berichtet in bewegenden Bildern von der Geburt unseres Retters Jesu Christus, der arm und obdachlos in diese Welt kam. Hören auch Sie jetzt bei Radio Horeb zu, was uns Gott durch die Bibelstellen sagen will. Dazu begrüßen wir jetzt den Referenten Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld und bitten ihn um ein Eröffnungsgebet.
Ja, ich begrüße Sie auch alle, die Sie jetzt dieser Sendung folgen, zu Hause an Ihren Radiogeräten. Lieber Peter, liebe Claudia, euch auch frohe Weihnachten und schön, dass wir diese Sendung gemeinsam bestreiten können. Gott, himmlischer Vater, du bist Licht und keine Finsternis ist in dir, so lesen wir im ersten Johannesbrief. Und dieses Licht ist uns in Jesus Christus erschienen, so heißt es im Titusbrief. Lass dieses Licht jetzt im Hören des Wortes und in dem Moment, wo wir uns dir zuwenden, Realität werden in uns. Lass uns erfüllt sein von diesem Licht, das die Welt verändert. Durch uns. Lass uns selber Licht werden und dieses Licht hineintragen in die vielen Finsternisse und Unklarheiten unserer Zeit. So segne uns, unsere Familien, segne unsere Zeit und segne alles, was die Erhellung braucht, die Klarheit, die Erkenntnis, die Unterscheidung der Geister. So bitten wir dich jetzt um die Kraft deines Segens im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Wir hören die erste Lesung, es liest meine Frau Claudia.
Erste Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen.
Sie hören Radio Horeb, die Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag, die Bibelsendung mit den Texten. Wir hören jetzt die zweite Lesung aus dem Buch des Apostels Paulus an Titus 2, 11 bis 14.
Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun.
Wir hörten den Andachtsjodler, komponiert in Sterzing, Südtirol, der an Weihnachten uraufgeführt wurde. Und nun kommen wir bei der Sendung Höre Israel zum Evangelium, der in dieser heiligen Nacht, das gelesen wurde und uns später dann auch hinüberführen wird zur heiligen Familie.
Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 14. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens.
Sie hören die Bibelsendung Höre Israel. Nun mit der Auslegung vom Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld zu diesen weihnachtlichen Bibelstellen.
Ja, danke. Wenn ich die Weihnachtsbotschaft höre und mit Claudia und Peter Kiesel zusammen am Telefon bin, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kommt mir eine Erinnerung an eine gemeinsame Reise, die wir gemacht haben über die Kartage und Ostern nach Rom und Assisi. Und wir sind in diesen Tagen dann auch in Greccio gewesen, dem Ort, wo Franziskus die erste Weihnachtskrippe aufgebaut hat. Und zwar nicht, um ein Weihnachtsidyll zu schaffen, sondern er hat es mit lebenden Tieren aufgebaut und so dargestellt, dass es anschaulich wurde, mitten im Winter halt. Und die Winter können auch in Italien sehr kalt werden. Er wollte damit anschaulich machen, in welcher bitteren Armut und existenzieller Not Jesus geboren wurde. Dass wir uns das gar nicht genügend vorstellen können, wie sehr Gott bereit ist, sich selbst zu entäußern und aus seiner Herrlichkeit in unsere Gebrochenheit und Finsternis hinabzusteigen. Franziskus, der ja auch der zweite Christus genannt wird, in seiner Radikalität der Liebe und Hingabe, hat uns somit ein Bild vor Augen geführt, wie Jesus eben als neugeborenes Kind auf dieser Erde von seinen Eltern beschützt, aber von den äußeren Umständen sehr bedroht war. Die Liebe Gottes ist stärker als alles. Das ist die Botschaft, die wir dann im Nachhinein natürlich gut verstehen. Aber im Augenblick, wo es geschieht, haben sicherlich auch Maria und Josef gedacht, in diesem Stall, also der unvorbereitet ist, soll die Geburt stattfinden. Ja, und wir waren also in Greccio, haben dort in der Ortskirche auch den Andachtsjodler gesungen, den wir auch gerade eben gehört haben vor der Lesung des Evangeliums. Und wie gesagt, die ganze Geschichte wurde mir noch einmal wieder lebendig vor Augen geführt. Aber eben in dieser Intention des heiligen Franziskus, uns die drastische Situation vor Augen zu führen, in die hinein Gott geboren wird. Nichts war vorbereitet. Widrige Umstände. Diese widrigen Umstände beginnen in dem Augenblick, als der Engel Maria verlässt und sie ihm ihr Ja gegeben hat. Der Heilige Geist wird über dich kommen und dich überschatten, und so wirst du den Sohn des Allerhöchsten zur Welt bringen, hatte der Engel gesagt. Und Maria gibt ihr Ja-Wort. Sie preist und lobt Gott und stellt keine weiteren Fragen und ist bereit. Sie gibt ihre Blanko-Erklärung, ihr Einverständnis. Gott darf mit ihr tun, wie er es für richtig hält. Und dann beginnt die Reihe der widrigen Umstände. Unverheiratet, schwanger. Josef, ihr Verlobter, wird im Traum informiert durch den Engel, sodass er diese Wirklichkeit annehmen kann. Wie es mit den Nazarenern war zu der Zeit, wissen wir nicht. Denn rechtzeitig vor der Geburt müssen sie sich auf den Weg machen von Nazareth nach Bethlehem, 120 Kilometer über das jüdische Bergland. Es war sicherlich keine angenehme Reise. Von einem kleinen Ort jenseits der Weltgeschichte zu einem weiteren, beides kleine Dörfer, die unbedeutend sind. Also wie auf einer Parallelgeschichte wird der Retter der Welt geboren. Nicht in den Königspalasten, nicht in den großen Geschichtsbüchern verzeichnet, sondern eben auf dieser gleichsam Nebenspur. Und quasi unbemerkt wird Jesus dann in diesem Stall geboren, so hören wir im Lukas-Evangelium, weil kein Platz für sie in der Herberge war. Diese drastischen Umstände eines unvorbereiteten und unaufgeräumten Stalles, naja, immerhin war es noch besser als der Straßenrand, an dem das Kind sonst hätte geboren werden müssen. Immerhin noch das kleinere Übel. Aber es ist alles weitere, alles andere als ein Idyll, und genau das wollte Franziskus eben mit seiner Darstellung deutlich machen. Die widrigen Umstände gehen weiter. Es kommt zu dieser neidvollen Aktion des Herodes, der alle Kinder im Umfeld von Bethlehem töten lässt, alle Kinder, die von der Geburt an bis zum zweiten Lebensjahr dort waren. Und Maria und Josef mit ihrem Kind können rechtzeitig wieder fliehen, auch wieder durch den Engel Gottes gedrängt, sodass das Ganze, ich gebrauche mal das Wort, wie eine Wackelpartie aussieht. Es geht von einer Widrigkeit in die nächste, und man stellt sich die Frage, wie konnte diese Geschichte überhaupt gut gehen? An vielen Stellen hätte die Geschichte Gottes mit den Menschen abbrechen können. Aber nicht nur in der Geschichte zwischen Maria, Josef und dem Kind, das da geboren wurde, sondern an vielen Stellen, auch im Volk Israel und auch in unserer Zeit heute, an vielen Stellen unserer Geschichte hätte die Geschichte mit Gott und den Menschen abbrechen können. Aber Gott führt durch alle Widrigkeiten, durch alle Umstände dieses Lebens, und die Geburt findet statt. Wenn wir auf unsere Situation heute schauen, widrige Umstände haben auch dazu geführt, dass wir Weihnachten in so reduzierter Form feiern konnten in unseren Kirchen. Es war ein großes Durcheinander in den letzten Tagen, unterschiedliche Entscheidungen, die Hinweise von Wissenschaftlern, auch von Theologen, doch auf diese Feier der Christmette und der Feierlichkeiten zu Weihnachten zu verzichten, weil es zu viel Nähe ist und die Gefahr der Corona-Ausbreitung weiter erhöht werden könnte. Dann wiederum die Entscheidung der Bischöfe zu sagen, nein, wir lassen die Gottesdienste stattfinden. Die Landesregierungen haben es auch geduldet mit unterschiedlichen Nuancen. Es gab Ausgangsverbote, sodass Christmetten in Bayern zum Beispiel nicht stattfinden durften. In anderen Bundesländern durften sie stattfinden. Aber bei diesem ganzen Hin und Her haben viele Leute, vor allen Dingen Ältere, auch entschieden, eben nicht zu den Messen zu kommen, nicht zu den Feierlichkeiten zu kommen. Das geliebte Weihnachtsfest musste eben völlig anders gefeiert werden als sonst. Widrige Umstände haben dazu geführt, dass große Unklarheit entsteht. Und die, die zur Kirche gekommen waren, ich habe selbst auch einige Gottesdienste gefeiert, eine Christmette in einer Gemeinde und heute weitere Gottesdienste in zwei weiteren Gemeinden, mit sehr stark reduzierter Beteiligung. Und die Festtagsstimmung kam nicht wirklich auf, weil wir die Weihnachtslieder nicht singen durften. Von Solisten und Organisten und Musikern wurden die Weihnachtslieder vorgetragen. Wir mussten auf viel Feierlichkeit verzichten. Es waren keine Messdiener da, natürlich verständlicherweise. Und die üblich feierlichen Elemente einer Weihnachtsliturgie konnten auch nicht stattfinden, weil die Feiern eben, ich sag mal, nüchtern stattfinden sollten, um möglichst schnell die Leute wieder nach Hause entlassen zu können. Ja, ein Weihnachtsfest, immerhin haben wir die Eucharistie gefeiert, ja. Aber für viele standen andere Dinge höher als die Eucharistie zu feiern. Die Angst vor Ansteckung, die Angst vor der Pandemie, die Sorgen, die uns die Wissenschaftler und auch Theologen ins Ohr setzen und auch ins Herz. Ja, wie macht man es richtig? Große Unsicherheit, Unklarheit, widrige Umstände. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Weihnachtsgeschichte, die Friedensbotschaft und die Freudebotschaft ist ja auch in anderen Jahren sehr eingetrübt. Durch familiäre Situationen, durch unversöhnte Situationen, das Weihnachtsfest, das eben auch seine Vorbereitung hat. Und oft sagt man, vor diesen hohen Feiertagen geht der Teufel auf Stelzen. Das will sagen, dass wir durch die Emsigkeit der Vorbereitung vielleicht auch oft an der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit vorbeigehen und vielleicht lieblos und kurz angebunden reagieren, nervös werden in der ach so besinnlichen Adventszeit, die ja dies Jahr immerhin besinnlicher sein konnte, wenn man sich darauf einließ, weil der Corona-Lockdown ja vieles andere verhinderte. Ein Weihnachtsfest einer ganz anderen Art, das uns also in diesem Jahr so präsentiert wurde. Widrige Umstände. Aber es heißt noch lange nicht, dass Gott nicht da hineingeboren wird, denn Gott hat damals schon nicht und heute auch nicht gewartet, bis die Situation von uns Menschen vollkommen wird, bis die äußeren Umstände passen, dann wäre Jesus heute noch nicht geboren worden. Gott hat sich entschieden, zu einer ganz bestimmten Zeit der Menschheitsgeschichte seinen Sohn Mensch werden zu lassen und sich in ihm selber zu manifestieren als das Licht, diese ewige Liebe, die sich erweist in der Hingabe bis zum letzten Blutstropfen und in der Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Menschen werden es nie verstehen von sich aus. Menschen, die im Hier und Jetzt gefangen sind und von den äußeren Umständen immer wieder gedrängt und getrieben werden, die immer das Naheliegendste vor Augen haben, das es zu lösen und zu bewältigen gilt. Nur die Menschen, die sich wirklich in ihrem Inneren treffen lassen und bewegen lassen, wie etwa die Hirten dort auf dem Feld, die sehen plötzlich dieses Licht und sie werden gedrängt, auch durch die Botschaft der Engel, also die himmlische Botschaft, die sich ihnen offenbart, dadurch ermutigt, laufen sie so schnell sie können zur Krippe, zu diesem Stall, in dem Maria und Josef mit dem Kind sind. Ja, man kann die Frage auch stellen, was geschieht in der Zwischenzeit mit der Herde? Haben die etwa die ganze Herde mitten in der Nacht aufgeweckt und hochgejagt, um zu diesem Stall zu kommen? Wer weiß, wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Aber die äußere Situation verändert sich eben nicht. Aber diejenigen, die sich wirklich vom Lichtstrahl der Liebe Gottes treffen lassen, die haben im Inneren auf einmal diese Freude und diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann, wie Jesus, der auferstanden ist, später seinen Jüngern im Abendmahlsaal zusprechen wird. Diese Erfahrung des Lichtstrahls der Liebe Gottes macht sie selber zu einem Lichtstrahl, der anfängt zu leuchten. Und sie kommen angelaufen zu dieser Krippe und Maria und Josef werden völlig überrascht von ihrer Gegenwart. Auch sie haben nicht damit gerechnet, dass es Menschen gibt, die in dieser Dunkelheit, in dieser Abgelegenheit überhaupt sich treffen lassen vom Strahl der Liebe Gottes. Und ganz erstaunt nehmen sie wahr, dass Gott eben parallel zu diesem Ereignis der Geburt in der Krippe auch andere Menschen von innen her drängt, dass sie sich diesem Ereignis nahen. Ja, und die Wirklichkeit von Weihnachten, die wird in der Tat nur denen zuteil, die sich von innen her mit ihrer inneren Sehnsucht nach Heil und nach Vollendung, einer Sehnsucht nach ewigem Leben und nach Glück, nach Herrlichkeit Gottes, nach Gegenwart Gottes, die sich von dieser Sehnsucht nach Gott drängen lassen. Und da hinein kann sich die Botschaft der Geburt Jesu, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, auch manifestieren. Also es muss etwas korrespondieren, dass in uns von Sehnsucht getrieben sich Gott öffnet, wohinein Gott dann wirklich seine Gegenwart und seine Liebe hineinstrahlen lassen kann. Gegenseitig durchdrungen, wir von Gott und Gott durch unsere Korrespondenz, durch unsere Antwort. Also die äußeren Bedingungen bleiben, wie sie sind. Wir werden also durch Weihnachten nicht in eine liebevolle, friedvolle Umgebung hineingesetzt. Wenn wir die Erwartung haben, dann können wir nur enttäuscht werden. Und Menschen werden immer sagen, naja, Weihnachten ist und bleibt eine Illusion. Wir hören im Galaterbrief im 5. Kapitel vom Apostel Paulus von den Früchten des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Gütigkeit, Menschenfreundlichkeit, Treue und so weiter. Diese Früchte des Geistes entwickeln sich eben aus dieser Seele eines Menschen heraus, der ganz mit Gott lebt und vom Geist Gottes überschattet und gedrängt wird, mit Gott zu leben und in allem sich an ihn zu halten. Nicht auf die äußeren Bedingungen oder auf die äußeren Umstände zu schauen, so wie Maria, die alles im Grunde sich hat über sich ergehen lassen, in dem inneren Wissen, Gott weiß, was er tut. Er macht keine Fehler. Ja, Gott macht keine Fehler. Und wenn wir auf Gott ausgerichtet bleiben, können wir das auch für die heutige Situation sagen. Es ist eine äußerste Herausforderung, mit der Unsicherheit auch von Politikern und Wissenschaftlern zu leben, angesichts dieser Pandemie und auch die Fragen, die sich dadurch ergeben, was wird aus unserer Gesellschaft, was wird aus unserer Kirche, was wird aus der Wirtschaft, was wird mit den vielen Betrieben, die jetzt unter dem wiederholten Lockdown leiden, was wird aus den Jobs der Menschen? Viele Fragen, viele bange Situationen und viele Menschen sagen, es wird hinterher nicht mehr so sein wie vorher. Wir haben es ja auch gemerkt jetzt in der Zeit, als Corona eine Sommerpause eingelegt hat, als wieder mehr Gottesdienste stattfinden durften, natürlich mit der Einhaltung der Abstandsregeln. Wir haben festgestellt, diese reduzierte Zahl von Plätzen, die man bereithalten konnte, sind noch nicht mal andeutungsweise gefüllt worden. Man hat also statistisch festgestellt, die Zahl der Kirchbesucher ist in der Zeit der Pandemie von 9% bundesweit auf 2% zurückgegangen. Und es sieht also so aus, dass nach der Pandemie nicht einfach alles so weitergeht wie bisher. Die Fragen, die sich einmal aufgeworfen haben bei den Menschen, suchen und schreien nach Antwort. Wir spüren, dass unsere ganze Gesellschaft, die ganze Kirche in einer inneren und äußeren Umwandlung ist und das macht vielen Menschen Angst. Manche beschreiben es mir in Gesprächen so, dass sie sagen, das ist, als wenn sich so ein graues, unsichtbares Spinnennetz auf die ganze Gesellschaft legt und uns lähmt und einfängt. Dieses Bild von der inneren und äußeren Lähmung hat dann was zu tun mit depressiven Verstimmungen, mit Freudlosigkeit. Man kann sich über Weihnachten gar nicht mehr wirklich freuen. Worüber kann man sich freuen? Was ist nachhaltig? Was haben wir überhaupt im Griff? Diese Frage stellt sich eben massiv. Was haben wir im Griff angesichts einer Viruspandemie, so wie wir sie jetzt erleben? Was gibt uns denn da Halt? Das, was wirklich helfen wird, ist menschliche Nähe. Und gerade die wird reichlich reduziert durch diese Abstandsregelungen. Auch in unseren Familien müssen wir zusehen, wie viele unserer Familienangehörigen alleine bleiben. Und die ohnehin schon an Einsamkeit leiden, werden jetzt noch weiter herausgefordert. Da ist alle Fantasie und Tatkraft gefordert. Gott sei Dank haben wir Medien. Wir haben Internet und Telefon und auch die Post existiert noch. Wir können einander schreiben, wir können uns anrufen. Wir können wirklich Mails schreiben, diejenigen, die zumindest darüber verfügen. Und dennoch spüren wir diese Verlassenheit, die sich in vielen Lebensgeschichten so eingeschlichen hat, gerade in solchen Tagen der Pandemie und jetzt auch Weihnachten in dieser reduzierten Weise noch verstärkt. Also die Weihnachtsbotschaft in diese widrigen Umstände hinein, die unsere Familien, unsere persönlichen Beziehungen und alle unsere Lebensbereiche betreffen. Die Weihnachtsbotschaft sagt ja nicht, Gott wird geboren, wenn alles in Ordnung ist. Und wir werden uns nicht freuen, wenn es Grund zur Freude gibt, weil wir uns alle mögen, weil ich lieben kann und geliebt werde, weil ich Ansehen genieße, weil mir Dinge gelingen, weil die Familie auch so in Ordnung ist. Nein, das ist nicht die Freude, die uns die Weihnachtsbotschaft verkündet. Das ist auch die Freude, die Jesus als Auferstandener seinen Jüngern gibt. Sondern er spricht eben von dieser Freude, die von innen brennt. Eine Sehnsucht, eine Freude über die Gegenwart Gottes. Eine Freude darüber, dass das Hier und Jetzt eben nicht alles ist. Und dass wir eben nicht erlauben, uns durch und durch zu beherrschen. Wir müssen diese Herausforderungen annehmen, in ihnen uns bewähren, ihnen gerecht werden, den Menschen um uns herum gerecht werden, gerade auch durch Herausforderungen und Widrigkeiten, durch eigene Gebrochenheiten, durch Unversöhntheiten und Sünde und auch das Sterben, das in den Blick rückt. Wir müssen in diesen Situationen uns bewähren, aber was uns drängt, ist die Freude, die von innen brennt. Diese Liebe, die nur durch die Gegenwart Gottes uns gegeben werden kann. Und so werden wir dann die Erfahrung machen, dass eben nicht die Umgebung sich ändert, sondern dass wir wie die Hirten auf dem Feld getroffen werden von diesem inneren Lichtstrahl, der im Grunde alles verwandelt, der uns eine andere Sicht auf die Dinge gibt, der uns dieses tiefe Vertrauen schenkt, wie Maria es von Anfang bis zum Ende in ihrem Herzen hatte. Lass geschehen, was will, ich vertraue, dass Gott weiß, was er tut und dass er durch diese Widrigkeiten hindurch einen Plan hat. Und je schlimmer es wird, desto mehr kommt das Lächeln des tiefen Vertrauens. Was denn noch? Ist es noch nicht genug? Aber ich vertraue dir, Herr. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber ich vertraue dir, dass du das Richtige tust. Und dieses Vertrauen ist dann Ausdruck einer Hingabe, die Gott Gott sein lässt, die ihm erlaubt, zu handeln und zu tun, zu regieren in unserem Leben und uns dann wirklich zu brauchbaren Werkzeugen zu machen für diese Liebe, die nur von ihm her kommen kann. Da spüren wir die Kraft einer göttlichen Liebe, die weit über unsere Kräfte hinausgeht, die eben nicht nur von positiver Umgebung abhängig ist, sondern die gerade dann zur Hingabe bereit ist, wenn es weh tut, wenn es alles kostet. Das ist eben die Bereitschaft einer Seele, die bereit ist, von Gott zu lernen, diese Liebe zu übernehmen, die Gott in der Menschwerdung und auch in Tod und Auferstehung Jesu uns deutlich macht. Gott erweist sich uns. Er manifestiert sich in uns. Ja, und wenn wir drauf schauen, es ist im Grunde eine Familiengeschichte, in die hinein Jesus geboren wird. Wenn es da etwas Vollkommenes gibt, dann ist es die Liebe zwischen Maria und Josef. Dieses gemeinsame Vertrauen, dieses Hinwenden. Bei dem Gedanken der Familie kommt also zu Maria und Jesus eben Josef hinzu. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, verheißt Jesus auch bei seinem Weggang. Und diese Wirklichkeit wird erhalten bleiben, auch wenn wir ihn leibhaftig nicht mehr spüren, sondern geistigerweise an seine Gegenwart glauben. Dann ist er genauso real da, als wenn er biologisch anfassbar und begreifbar in unserer Mitte wäre. Also diese Keimzelle christlichen Glaubens, die Familie, hängt ja unmittelbar mit Weihnachten zusammen und dieses Jahr eben unmittelbar aufeinander folgend. Die beiden Weihnachtstage werden ergänzt durch das Fest der Heiligen Familie am kommenden Sonntag, übermorgen. Diese Wirklichkeit, dass Gott in die Welt kommt, in die Widrigkeit menschlichen Lebens hinein, aber eben auch in die Wirklichkeit unserer Familie. Also ein Ort, der geschaffen wird, in dem etwas vom Reich Gottes spürbar und sichtbar wird. Die Familie als Keimzelle von Familie, von Gesellschaft und von Kirche. Wer Gesellschaft aufbauen will, wer Kirche aufbauen will, fängt mit der Familie an. Wer Gesellschaft und Kirche zerstören will, fängt mit den Familien an, sie eben zu zerstören. Also wir dürfen dieser Tendenz in unserer Gesellschaft, die christliche Ehe, nämlich die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die Vater und Mutter werden, wir dürfen die Relativierung dieser Lebensgemeinschaft nicht einfach hinnehmen. Wir müssen nicht gegen andere Tendenzen kämpfen. Wir müssen ja schließlich keinen Teufel jagen. Aber wir müssen uns des Wertes bewusst sein, der in der Familie liegt. In der Familie kann viel aufgefangen werden, viel Angst, viel Alleinsein, viel Widrigkeit, viel Unvollkommenes, auch viel Sünde. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn wir das in den Familien einander zusprechen, wenn wir das in den Familien miteinander lernen, Lernort des Glaubens zu sein, dann können wir uns auch dessen bewusst sein, was es bedeutete, wenn es in der Apostelgeschichte heißt, nach der Ausgießung des Geistes, das frühe Leben der Christengemeinde, dass Menschen, die diesen Glauben an Jesus Christus eben nicht kannten, sagten, seht, wie sie einander lieben, in den Familien, in diesen neu gefundenen Hauskirchen, Gemeinden, denn andere Großgemeinden, so wie wir sie heute kennen, gab es ja überhaupt nicht. Also das Römische Reich ist im Grunde durch die Mission der Apostel missioniert worden, aber dann im Leben von Familien, in kleinen Familiengruppen, in Hauskirchen weitergeführt worden. Europa ist missioniert worden durch das Familienideal, das im Römischen Reich vollkommen zerbrochen war. In dieser Hochkultur des Römischen Reiches, die den Zenit, also den Höhepunkt ihrer Entwicklung überschritten hatte, die bereits in der dekadenten Phase angekommen war, da kann man das feststellen, was man historisch immer feststellen kann. Wenn eine Gesellschaft, wie gesagt, den Höhepunkt überschritten hat, dann fängt es an, mit dem Familienideal zu scheitern. Dann gerät das Eigeninteresse, der Egoismus, immer stärker in den Vordergrund. Moralische Festlegungen werden nicht mehr akzeptiert, sondern absolute Liberalität und Freiheit wird für sich postuliert. Alles das können wir im Römischen Reich feststellen. Und da hinein gibt Paulus und die anderen Missionare und Apostel diese christliche Botschaft. Lebt das Familienideal, lebt Christus in der Familie, feiert so die Eucharistie und eure Zusammenkünfte, dass Christus in der Mitte wirklich erfahrbar wird. Ich glaube, dass die Urkirche sehr charismatisch war und dass es wirkliche Erfahrungen der Herrlichkeit Gottes in diesen Versammlungen gab. Wie anders wäre das zu erkennen, zu erklären, dass Menschen unter Lebensgefahr, unter Bedrohung der Leben und Lebensgefahr zusammenkamen, um die Gegenwart Christi zu feiern. Also, ich denke, die Kraft aus der Wurzel, die Kraft des Familienlebens, die Kraft eines Gemeindelebens, die aus entschiedenen Menschen besteht, diese Gemeinschaft, die sich im Namen Jesu wirklich versammelt, mit einer tiefen Entschiedenheit für ihn, wird diese Erfahrung seiner Gegenwart auch heute machen können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Wirklichkeit Jesu Christi in der Mitte unserer Gemeinschaften, unserer Familien, unserer Gemeinden wirklich die Kraft zur Erneuerung hervorbringt. Das werden nicht Strukturveränderungen, nicht Zeitgeistannäherungen, nicht Aufgeben von moralischen oder inhaltlichen Dingen des kirchlichen Lebens, der kirchlichen Geschichte. Das wird nicht die Rettung der Kirche bringen und die Erneuerung der Kirche, sondern im Gegenteil. Es wird zum Zerfall weiter beitragen. Nur die Gegenwart Jesu in unseren Versammlungen, in unserem Leben, in unseren Familien wird die Kraft der Erneuerung haben. Lebensraum, in dem Friede wohnt. Lebensraum, in dem etwas sichtbar wird vom Reich Gottes. Das hört sich jetzt natürlich an wie Idealismus, wie ideales, dargestelltes, theoretisches Zeugs, was ich Ihnen erzählen will. Es ist immerhin Geschichte. Es hat sich geschichtlich erwiesen, dass dies die Wirklichkeit ist. Und überall da, wo wir zulassen, dass in unsere Widrigkeiten, in unsere Gebrochenheiten hinein Jesus geboren werden darf, die Entscheidung liegt bei uns, denn seine Entscheidung ist längst getroffen. Er will bei uns sein. Wenn wir es ihm gestatten, in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften Wirklichkeit zu werden, in all unserer Gebrochenheit und Unvollkommenheit, dann können wir ihm auch vielleicht mit Tränen und zitternden Knien und Schweiß auf der Stirn sagen, Jesus, wir brauchen dich, wir kommen ohne dich nicht zurecht. Komm, erzeige dich uns, erweise dich uns, offenbare uns die Liebe und die Kraft des Vaters. Wir können und wollen ohne dich nicht leben. Jesus, komm, lass Weihnachten werden, diese Wirklichkeit in unserem Leben. Ja, vielleicht erstmal so weit. Jetzt möchte ich auch Hörern die Möglichkeit geben, dass sie sich einbringen, vielleicht Erfahrungen benennen oder ja, Erfahrungen jetzt von Weihnachten, Erfahrungen in der Pandemie, Erfahrungen von Familie, wie Familie wirklich Dinge auffangen kann, die durch äußere Umstände leicht zerstörbar sind.
Danke, Pfarrer Peter Meyer. Der Aufruf ging oder geht nun an Sie. Er legte das Weihnachtsevangelium aus bis hin zur Heiligen Familie, das Evangelium, das wir kommenden Sonntag hören werden. Unter der 089 517 008 008 sind Sie jetzt eingeladen, sich in dieser Sendung zu beteiligen, was in Ihnen hochgekommen ist, vielleicht Erinnerungen, was gewisse Bibelstellen der Heiligen Nacht oder auch des kommenden Sonntags für Sie bedeutet, was die Heilige Familie für Sie bedeutet. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer. Außerhalb von Deutschland die Länderkennwahl voraus 0049 89 517 008 008. Mit einem Lied des Vertrauens wollen wir Ihnen jetzt die Möglichkeit des Anrufens geben. Sie hören Radio Horeb, Höre Israel, die Bibelsendung mit den Auslegungen des Evangeliums. Wir haben jetzt nun die Möglichkeit, mit den Hörern zu sprechen. Referent Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld wird Ihre Fragen und Anregungen annehmen. Als erstes sprechen wir mit Herrn Feier aus Celle. Ein herzliches Grüß Gott.
Ein herzliches Grüß Gott auch an Pfarrer Herr Meyer und auch an Sie. Ich habe das mit großem Interesse gehört, Höre Israel und auch die Auslegung. Und zwar habe ich auch selber heute das Wort bekommen im Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen.
Sehr schön, ja.
Und Herr Meyer, ich kann wirklich zustimmen, gerade jetzt in dieser Zeit, auch Philipper 4, dass die Freude am Herrn Jesus unsere Kraft ist, dass die Freude am Herrn Jesus auch unsere Stärke ist. Und gerade in den Hausgemeinden oder Hauskreisen oder kleinen Hauszellen treffen wir uns auch weiter. Das war auch schon, wo das erste Lockdown war, wo alles verboten war, haben wir uns trotzdem in kleinen Hauskreisen weiter getroffen, einander Mut gemacht, füreinander gebetet und wirklich die ganze Sache in dem Herrn Jesus beleuchtet. Denn er möchte jetzt ja das Licht sein, auch in dieser Finsternis.
Absolut,
und
ja.
Ich habe wirklich auch festgestellt, dass in diesem Jahr in den Häusern und an den Kirchen weniger Festbeleuchtung ist. Und ich habe mich auch erkundigt, die sagen, ja, uns ist nicht so zum Feiern. Und man genau. sieht, es ist wirklich sehr viel Depressivität. Aber der Herr Jesus, genau wie Sie sagen, ist genau in so einer Dunkelheit gekommen. Und in dieser Dunkelheit, die haben wir jetzt auch wieder. Und da möchte der Herr Jesus das Licht sein. Und die Menschen brauchen Ermutigung, die brauchen Stärkung. Die sollen nicht schauen auf die Umstände, die sollen nicht auf die Widrigkeiten schauen, genau wie Sie es gesagt haben, sondern sie sollen wirklich schauen, und das ist das Wichtige, auf dem Fels. Der Herr Jesus ist das Fels. Ja. Und von dem Herrn Jesus geht der Friede und die Freude aus.
Danke für das Bekenntnis, ja,
wunderbar. Danke, Herr Feier. Danke, bleiben Sie. Pfarrer Meier, was gibt es dazu noch zu sagen? Das ist ja die Freude am Evangelium, an den Bibelstellen.
Ja, also das, was der Hörer jetzt gesagt hat, ist ja im Grunde Ausdruck dieser Freude, die man wirklich spüren kann, wenn wir uns von den äußeren Dingen lösen und auf Jesus schauen und in dem Vertrauen, dass er in den Dunkelheiten, in diesen Unklarheiten wirklich da ist und dass er sein Licht leuchten lässt. Also ich könnte jedes Wort unterstreichen, was Sie da gesagt haben.
Danke. Danke, Herr Feier. Wir gehen zur nächsten Hörerin. Die Leitungen füllen sich schön langsam. Frau Schmidt aus dem Schwarzwald.
Ja, schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Pfarrer Meier.
Grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört und ich habe mich sehr ergriffen gefühlt, weil ich gestern zum ersten Mal in meinem Leben ganz bewusst ganz alleine war am Heiligabend. Also ganz ohne Familie. Ich selbst habe keine mehr und wurde bei Freunden eingeladen, habe aber dann Nein gesagt und habe mich drauf eingelassen. Und ich muss sagen, ja, ich habe Jesus erfahren dürfen mit seiner ganzen Liebe, mit seinem Licht. Und ich habe mich überhaupt nicht einsam gefühlt. Und und heute kam meine Mutter und mein Onkel zu mir zu Besuch. Und ich habe für die gekocht und auf einmal nach einer Weile kam das Gespräch auf den Glauben und dann sagt mein Onkel auf einmal, ja, also ich habe diesen Glauben überhaupt nicht mehr so und dieses ist alles so erfunden, diese ganze Weihnachtsgeschichte ist einfach nur erfunden.
Wenn der wüsste.
Gar nicht belegt und so. Glaube Sie, in dem Moment, nach dem, was ich gestern Abend erlebt habe, mir ist heiß und kalt und komisch geworden. Mir ist so halb übel geworden und dann habe ich sofort gesagt, ich möchte jetzt sofort über was anderes reden und ich bleibe bei meinem Glauben und ich war einfach so entsetzt, dass man sowas sagen kann. Ja, und ich kann nur sagen, ich bin so tief in den Glauben gekommen durch ein schweres Schicksalsschlag und habe jetzt Jesus so in meinem Herzen gefunden und kann ihn jeden Tag spüren, ja. Und ich wollte Sie jetzt nochmal fragen, was an diesem Sonntag jetzt gemeint ist mit dem Fest der Familie.
Danke. Danke, Frau Schmidt.
Ja, also die Frage ist, was ist mit dem Fest der Familie gemeint? Und ich höre das auf dem Hintergrund der Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben, dass Ihr Onkel eben den Glauben so in Frage stellt, für Sie offensichtlich sehr überraschend. Ich kann Ihre spontane Reaktion verstehen, dass Sie sagen, ich möchte da nicht drüber sprechen, ich bleibe bei meinem Glauben. Beim nächsten Mal, wenn sowas kommt von Ihrem Onkel oder anderen Menschen, bereiten Sie sich darauf vor, dass sowas kommen könnte und lassen sich dann darauf ein und geben Sie genau das Zeugnis, das Sie jetzt ja auch den Hörern geben, indem Sie anrufen und sagen, ich habe Jesus erfahren in schweren Situationen meines Lebens. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, um die Gegenwart Jesu zu darzustellen. Und es bringt auch nichts, da so ein Gezanke zu machen, ich glaube oder ich glaube nicht, sondern bringen Sie einfach diese Erfahrung hinein, dass nichts Ihnen geholfen hat, sondern wirklich nur die Gegenwart Jesu in einer schweren Krisensituation Ihres Lebens. Das vielleicht dazu, aber zu der Frage, worum es jetzt am Sonntag geht, ja eben genau diese Erfahrung, dass Familie eben nicht irgendwas ist, sondern in der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis schon als die Lebensform dargestellt wird, die durch nichts anderes ersetzbar ist. Das ist Schöpfungsordnung, dass Mann und Frau zusammenhängen und ein Fleisch werden, Kinder bekommen, Lebensraum schaffen, in dem ja sich gesundes Leben entfalten kann. Alles andere sind vielleicht Hilfskonstrukte, aber kommen dem nicht gleich. Und diese Relativierung in unserer Zeit steht uns nicht zu. Wir würden ansonsten eine 4000 Jahre alte Glaubens- und Kulturgeschichte in Frage stellen, jüdisch-christlich nämlich. Also und die Geburt Jesu in einer solchen Familie macht deutlich, dass Gott im Grunde die Schöpfungsordnung bestätigt. Jesus wird in einer Familie geboren und nicht irgendwo und kommt als Erwachsener dann plötzlich vom Himmel auf einer Wolke oder auf einem Pferd geritten wie ein König, sondern es wird ausdrücklich erwähnt, dass er und es ist so wichtig, dass es in den Evangelien erscheint. Also diese Erfahrung einer Familie. Jesus lernt also als Baby die Abhängigkeit von Mutter und Vater. Er lernt Gehorsam den Eltern gegenüber. Auch das wird erwähnt, nachdem sie ihn als Zwölfjährigen im Tempel wiederfinden. Also Jesus lebt ein demütiges Leben und Gott unterstreicht damit eben den Wert dieser Familie als Lebensraum, in dem die gegenseitige Liebe Gott hervorbringt und Gott Raum gibt. Also Familie, wenn sie so gelebt wird, wie sie von Gott gedacht ist, hat die Möglichkeit, eben ein Lebensraum zu sein, in dem Reich Gottes sichtbar wird. Da, wo ich bin, sagt Jesus, da ist das Reich Gottes angefangen. Vielleicht sehen Sie es einfach unter diesem Aspekt. Das ist jetzt keine Idealisierung oder irgendwas frommes Soße über negative Erfahrungen von Menschen, sondern das ist die Perspektive, die die Bibel uns anbietet. Und selbst bei ganz schwierigen oder schmerzhaften Erfahrungen ist es immer wieder gut zu sagen, komm, wir gehen miteinander in die Knie, wir verhaken uns nicht in die Probleme, die wir untereinander und miteinander haben, lass uns miteinander in die Knie gehen und Gott anbeten, denn er muss uns den Segen für eine gemeinsame Zukunft geben. Ja, vielleicht soweit.
Danke, Herr Pfarrer Meier. Ich denke, Frau Schmidt, das war eine gute Erklärung zum Sonntagsevangelium hin und auch zu dem ganzen Mysterium der Familie, das die Heilige Familie uns vorgelebt hat. Danke. Wir gehen zu einem nächsten Hörer. Er kommt aus Oberbayern in Weilheim, Herr Wimmer. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur kurz einen Beitrag geben zur Familie, beziehungsweise zu den Leuten, die sozusagen, oder zu den Ehen, die kurz vor dem Scheitern stehen.
Ja.
Das war bei mir nach jahrelanger Ehe, oder bei uns nach jahrelanger Ehe, waren wir auch irgendwie zerstritten und uneins und hatten ständig irgendwelche Quälerstreitereien. Und wir waren eigentlich auch selber am Verzweifeln und wussten uns auch nicht mehr richtig zu helfen, wie wir da rauskommen aus dieser verfahrenen Situation. Und hatten auch Familienberatung und solche Dinge, aber es half uns damals nicht weiter. Und was mir weiter half oder uns weiter half, das war, dass ich zur Mutter Gottes, der Knotenlöserin, gebetet habe oder gefleht. Und sie hat mich erhört oder uns erhört. Und das hat unsere Ehe praktisch gerettet. Und seitdem ist eigentlich wie Sonnenschein, wie weggeblasen, kann man sagen. Die ganzen Probleme, die sich davor aufgetürmt haben. Das wollte ich jetzt nur mal kurz sagen oder als, wie soll man sagen, die Leute einen Tipp geben, zur Mutter Gottes, der Knotenlöserin, zu beten.
Danke, Herr Wimmer. Alles Gute und danke für dieses Zeugnis. Herr Pfarrer Meier, das ist immer was Besonderes. Wenn die Übergabe an die Mutter Gottes, an die heilige Absolut. Familie ist, dann ist Segen im Haus, oder?
Ja, ganz bestimmt. Denn sie ist ja die Hausfrau, sagen wir mal so. Sie ist ja die, die in erster Linie im Hause dafür sorgt, dass dieser Lebensraum der Liebe Gottes spürbar wird. Und sie sorgt auch nach wie vor für uns. Ich möchte das vielleicht noch mal ergänzen mit einer Erfahrung, die ich mal in einem Exerzitienkurs gemacht habe. Da kam ein Ehepaar am Anfang der Tage und sagte, Pastor Meier, wir sind ein christliches Ehepaar und wir sind gekommen, um hier in diesen Exerzitien Hilfe zu bekommen, dass wir friedlich und vernünftig auseinandergehen. Puh, da musste ich erstmal schlucken und habe gedacht, du lieber Gott, das habe ich ja noch nie gehört, dass man also Exerzitien macht, um sauber auseinanderzugehen. Und ich habe dann erstmal gesagt, ich habe mich ganz hilflos gefühlt und habe dann erstmal nur gesagt, jetzt sind Sie erstmal hier und das ist gut und geben wir Jesus 5 Tage lang die Gelegenheit, in ihre Situation hineinzuwirken. Dann schauen wir, wie es in 5 Tagen weitergeht, wenn die Exerzitien vorbei sind. Nach 5 Tagen kamen die beiden, wirklich beide mit Tränen in den Augen und sagten, Pastor Meier, wir bleiben zusammen. Ich habe gesagt, was ist passiert? Da haben die gesagt, wir haben in diesen Tagen begriffen, was wir falsch gemacht haben. Wir waren beide christliche Menschen, die eine Ehe mit hohem Idealanspruch eingegangen sind. Und wir wussten immer voneinander, wie eine gute Ehefrau und wie ein guter Ehemann auszusehen hat. Und wollten uns gegenseitig dazu verhelfen, es optimal hinzukriegen. Und haben gar nicht gemerkt, dass wir uns heillos überfordert haben mit viel zu hohen Ansprüchen. Und wir haben auch jede Distanz aufgegeben, weil wir immer nur uns auf die Fehler des anderen konzentriert haben und darin verhakelt haben. Dann haben wir schließlich gemerkt, dass wir so überhaupt nicht weiterkommen. Das frisst sich fest wie eine Schraube, die man überdreht, die dann irgendwie gar nicht mehr zu bewegen ist. Und dann haben die gesagt, wir haben in diesen Tagen gemerkt, dass wir wirklich aufgerufen sind, uns im christlichen Sinne auch den Freiraum zu geben, so zu sein, wie Gott uns gedacht und gewollt hat. Dass wir eben nicht mehr aufeinander schauen mit diesem Wahnsinn, mit dieser engen Jacke ein Ideal zu verwirklichen, das einen menschlich völlig überfordert, sondern wir haben gelernt, uns frei zu lassen und miteinander in die Knie zu gehen und Gott anzubeten. Das heißt, wir haben unsere Blickrichtung geändert, weg von uns und unseren Fehlern hin auf Jesus. Und da sagt er, und jetzt haben wir in diesen Tagen gemerkt, das gibt uns wirklich Luft zum Atmen. Und dann haben die beide mit dieser Erkenntnis eben sich bedankt und haben einfach nur weinend gesagt, wir werden weitergehen. Später habe ich dann gehört, dass die beiden gesagt haben, sie haben dann irgendwas familienkreismäßig oder was weiß ich, oder ein christliches Werk in irgendeiner Form gegründet und haben sich dem angeschlossen und haben gesagt, wir haben gar keine Zeit mehr, uns an den Fehlern des anderen aufzuhalten. Wir haben so viel zu tun für die Evangelisation. Also ein schönes Beispiel, wie man wirklich auch von diesem furchtbar hohen Anspruch, das Ideal hinzukriegen, lösen kann.
Danke. Danke, Pater Peter Mayer.
Freiheit, was das bedeutet. Ne? Ich muss es nicht perfekt hinkriegen. Ich darf wirklich mich Jesus hinwenden, ihn um Vergebung bitten und ihm zutrauen, dass er heilsam auch in unsere Beziehung, in die Ehe hineinwirkt. Ja, soweit einfach als Ergänzung auch.
Danke für diese Worte und auch natürlich für die Ergänzung und Hinführung auf das Sonntagsevangelium der Heiligen Familie, die ja auch bei uns sozusagen als Vorbild wirken kann, damit Segen eingeht und auch Ehe damit rettet. Das gibt mir die Möglichkeit, jetzt Ihnen auch noch zu danken für die Anrufe. Es waren noch einige in der Leitung, leider geht die Zeit vorbei. Der Hinweis, diese Sendung Höre Israel bei Radio Horeb können Sie nachhören, wenn Sie beim CD-Dienst am Montag wieder anrufen. 08328 921 120 gibt Ihnen die Möglichkeit für eine CD-Bestellung. Natürlich auch nachzuhören im Nachtprogramm oder auch natürlich über die App von Radio Horeb, das über das Internet herunterladbar ist in wenigen Stunden. Aber nun, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten, gebe ich ein das Schlusswort an den Segenswunsch an Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld, den ich auch nochmal herzlich danke für diese Sendung. Mein Name ist
Peter. Hat mich sehr gefreut. Für Gott. Ja, guter Gott, wir danken dir für alles, was du tust. Wir danken dir, dass du auch bei uns bist, wenn die Dinge eben nicht in deinem Sinne reparierbar sind, sondern wirklich, wenn der Bruch in unser Leben hineinkommt, wenn eine Ehe dann wirklich unheilbar auseinandergeht oder wenn den Menschen keine Möglichkeit mehr sehen, das in irgendeiner Weise fortzuführen. Ich danke dir, dass du nicht aufhörst, uns zu lieben und dass Weihnachten eben immer die Wirklichkeit ist, dass du in unsere Brüche, in unser Unvermögen, in alles Unheile hineingeboren wirst. Du bist nicht gekommen, um das Unheile zu kitten, sondern um uns zu verwandeln, uns mit dir zu erfüllen, dass wir in alle schmerzhaften Situationen hinein an deine Liebe glauben und so mit der eigenen Brucherfahrung, die in dir verwandelt und geheilt werden kann, wirklich zu Zeugen deiner Liebe werden, andere ermutigen, die mit uns auf dem Weg sind. Herr, gib uns die Kraft, wirklich auf diese Weise Lebensraum zu schaffen, der deiner heiligen Familie entspricht, immer nur in einem unvollkommenen Abbild, aber dennoch in dieser Liebe, in dieser Sehnsucht. Sei du bei uns, bei unseren Familien. Höre und erhöre uns und segne uns. Und dein kostbares Blut, Herr Jesu, versiegle vor allen Dingen alle Familien, die heute so in furchtbarer Weise angegriffen sind, in vielfacher Hinsicht. Segne diese Familien als Lebensraum, in dem deine Liebe erkennbar wird und du präsent bist und wo Kinder in gesunder Weise heranwachsen können. Und so segne und behüte uns an diesem Weihnachtsfest, uns, unsere Familien und alles, was uns am Herzen liegt. Der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Frohe Weihnachten weiterhin.